Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11. Und wer eine Bibel dabei hat, kann das mit aufschlagen. Ich habe das Thema der Predigt so überschrieben: Haltet gemeinsam die Vorfreude auf die Wiederkunft von Jesus wach. Haltet gemeinsam die Vorfreude darauf, dass Jesus wiederkommt, wach. Und eine gewisse Betonung liegt auf dem Wörtlein gemeinsam. Gemeinsam. Wenn Jesus wiederkommt, dann vollendet sich das, was wir ewiges Leben nennen. Und im ewigen Leben geht es um wahre Beziehung, die wir dann erleben. Und was hier auch schon drin steckt, ist Vorfreude, gemeinsame Vorfreude geht nur in der Gemeinschaft von Gläubigen. Und das kann man auch nicht, vielleicht im Ausnahmefall, wenn man keine Gemeinde hat, kann Gott Gnade schenken, dass einer auch alleine diese Freude aufrechterhält. Aber Paulus geht davon aus, dieses sogenannte Heilige Dreieck, ich, meine Bibel und mein Herr Jesus, das reicht nicht aus. Ne? Jeder von uns braucht mehr oder weniger den Zuspruch oder auch die Ermahnung eines Bruders, einer Schwester. Vielleicht sage ich kurz etwas zu dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat. Wenn ich recht informiert bin, war der erste Thessalonicher Brief vor kurzem Gegenstand der Bibelstunde oder so. Ja, ne? Da wisst ihr über das meiste ja schon Bescheid. Also die Gemeinde in Thessalonich ist von Paulus und Silas auf der zweiten Missionsreise gegründet worden und die beiden mussten die Stadt ziemlich schnell wieder verlassen. Es kam dort zu Unruhen und sowohl Paulus als auch die Gemeinde hielten es für besser, wenn er die Stadt verlässt. Paulus zog von Thessalonich weiter nach Süden, nach Beröa, nach Athen, nach Korinth. Von Athen aus schickte Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus zurück nach Thessalonich, weil er wissen wollte, wie es der Gemeinde jetzt ergangen war. Und als Paulus dann in Korinth war, da kam auch Timotheus von Athen zurück zu ihm, hatte so einen kleinen Brief von der Gemeinde bei sich und auch mündliche Nachrichten. Und als Paulus das gelesen hatte, da hat er sich gesagt, jetzt schreibe ich denen auch nochmal einen Brief. Und das ist der erste Thessalonicher Brief. Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus leiden muss. Sie wird unter Druck gesetzt. Gemeindeglieder werden misshandelt, möglicherweise sind einige schon getötet worden wegen ihres Glaubens. Und um diese Leiden ertragen zu können, das sagt Paulus ihnen vor allen Dingen, müssen sie ihre Gegenwart im Licht der Zukunft sehen. Jesus wird wiederkommen und Gottes Herrschaft vollenden. Die Gemeinde können gewiss sein, dass das geschieht, nur wissen sie nicht wann. Damit sie im Glauben ausharren, braucht es der Liebe unter den Glaubensgeschwistern, dass sie sich gegenseitig ermutigen. Das heißt, das, was Paulus als ziemlich drastische Anfechtung ansieht, ist, wenn jemand keine Vorfreude darauf hat, dass Jesus wiederkommt. Das ist für Paulus eine drastische Anfechtung. Und solchen Geschwistern muss man helfen, damit sie diese Vorfreude wieder haben. Der erste Punkt. Ermutigt euch gegenseitig damit, dass das ewige Leben mit Gott herrlich sein wird. Da schreibt Paulus von Kapitel 4, Vers 13 an, Brüder und Schwestern, wir möchten euch nicht in Unkenntnis darüber lassen, was mit denen unter euch ist, die verstorben sind. Wir möchten nicht, dass ihr ohne Hoffnung um sie trauert, so wie Nichtchristen, die keine Hoffnung haben, um ihre Verstorbenen trauern. Denn wir glauben doch, dass Jesus gestorben und dann auferstanden ist. Dann wird aber Gott auch die Verstorbenen, die mit Christus verbunden sind, mit ihm zusammennehmen. Entsprechend dem, was Christus selbst gelehrt hat, können wir euch versichern, diejenigen von uns, die noch am Leben sind, wenn der Herr kommt, werden dann auf keinen Fall den verstorbenen Christen zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, begleitet von einem lauten Befehlsruf Gottes, einem Ruf eines obersten Engels und dem lauten Schall der Trompete Gottes. Und dann werden diejenigen, die im Glauben an Christus verstorben sind, zuerst von den Toten auferstehen. Also wir können davon ausgehen, dass Paulus schon bei der Gemeindegründung die Gemeinde über die wichtigsten Dinge belehrt hat, die mit der Wiederkunft von Jesus zusammenhängen. Also er hat ihnen als erstes erzählt, es gibt eine leibliche Auferstehung von den Toten. Und durch die leibliche Auferstehung von den Toten bekommt man Anteil an der vollkommenen Herrschaft Gottes. Und die wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Und Paulus wird ihnen auch gesagt haben, wann Jesus wiederkommt, wissen wir nicht. Möglicherweise sterben einige von euch vorher. Aber Paulus hielt es durchaus für möglich, dass er und seinesgleichen noch leben würden, wenn Jesus kommt. Das wird er denen alles erklärt haben. Aber die Thessalonicher hatten natürlich immer noch ihre Prägung, vor allem von der griechischen Kultur, teilweise auch der griechischen Philosophie. Und da hatte man so seine Vorstellungen davon, was man nach dem Tod zu erwarten hat. Und das war jetzt nicht besonders großartig. Die normale Vorstellung bei den Griechen war, also ja, nach dem Tod, da gibt es so eine Art von Totenreich, da existiert man in irgendeiner Weise. Womit die Griechen vor allen Dingen Probleme hatten, war die Vorstellung von einer leiblichen Auferstehung. Gemeinhin dachte man, das Beste ist, wenn man diesen Leib los wird und als Seele irgendwo schweben kann und vielleicht irgendwann sich ganz auflöst, wenn man nicht mehr mag. Paulus wird auch darauf eingegangen sein, wie verkehrt diese Sicht auf das, was nach dem Tod kommt, ist. Aber jetzt haben einige Gemeindeglieder auf jeden Fall, die haben ein Problem. Sie trauern um verstorbene Gemeindeglieder. Und Paulus sagt sogar, wir möchten nicht, dass ihr ohne Hoffnung um sie trauert. So wie Nichtchristen, die keine Hoffnung haben, um ihre Verstorbenen trauern. Also, da scheint nicht viel von dem hängen geblieben zu sein, was Paulus denen mal gesagt hatte. Also was heißt es? Also was für ein Problem hatten die Thessalonicher? Das wird hier nicht gesagt. Also jedenfalls die lebendige Hoffnung auf die leibliche Auferstehung von den Toten scheinen sie nicht mehr verinnerlicht zu haben. Möglicherweise haben sie gedacht, ja, wenn Christen sterben, bevor Jesus wiederkommt, dann kommen sie zwar nicht in die Hölle, aber sie kommen auch nicht so richtig bei Christus an. Also irgendwie schon irgendwie eine Form von Erlösung, aber die macht auch nicht so richtig glücklich. Also ein Stück weit, die Zeugen Jehovas haben ja auch so eine komische Vorstellung von dem, was sie nach dem Tod erwartet. Ne, die denken ja, so eine richtige Erlösung gibt es für 144.000 und die Gruppe ist voll. Ja, und für den Rest gibt es eine zweite Klasse Erlösung. ist schon irgendwie besser als jetzt. Und natürlich versuchen die es uns und ihren Leuten, die sie anwerben, so zu verkaufen, das wäre das Großartige, ne? Da im tausendjährigen Reich. Ne? Also, das wäre super. Jedenfalls, das scheint das Problem bei den Thessalonichern gewesen zu sein. Sie haben nicht genügend richtige Vorstellung von dem, was sie nach dem Tod erwarten wird. Und das lässt ihre Vorfreude auf die Wiederkunft verkümmern. Ne? Also, wenn sie über die Verstorbenen trauern, weil sie vor der Wiederkunft verstorben sind, heißt das auch, sie haben Angst davor, dass sie selber auch sterben könnten, bevor Jesus wiederkommt. Ne? Das wäre für sie genauso hoffnungslos. Ja, wir haben hier ein Beispiel dafür, dass die Vorfreude auf die Wiederkunft von Jesus stark getrübt werden kann, wenn wir uns falsche Vorstellungen machen vom ewigen Leben. Also das können zum Beispiel Vorstellungen davon sein, dahingehend sein, dass wir uns nicht so richtig vorstellen mögen, dass uns eine leibliche Auferstehung von den Toten erwartet. Also dass wir die Erlösung auch eher so verstehen, wie es in manchen Todesanzeigen lautet, ne? Mühe und Arbeit war sein Leben, Ruhe hat ihm Gott gegeben, also Ruhe. Einfach nur einen ewigen Mittagsschlaf machen und nichts mehr sehen und hören, einfach Ruhe. Also Ruhe wird ein Bestandteil sein des ewigen Lebens, aber es ist wirklich nur ein kleiner Baustein. Also wozu sollte Gott uns einen neuen Leib geben, damit wir dann schlafen, Ruhe haben? Manche machen sich falsche Vorstellungen vom ewigen Leben, weil sie bestimmte Stellen, ich nenne es mal aus der apokalyptischen Literatur der Bibel, falsch verstehen. Zum Beispiel Offenbarung 21 und 22. Ne? Das himmlische Jerusalem, ein riesiger Würfel aus Gold. Eine Kantenlänge 2000 Kilometer. Alles glänzt, funkelt, also Perlen so groß wie Stadttore. Und wenn man das jetzt strikt wörtlich nimmt, wer will denn da hin? Ne? Also man muss, das ist jetzt meine Überzeugung, man muss verstehen, also welche symbolische Bedeutung damit zum Ausdruck gebracht werden soll. Ne? Und es wird dort symbolisch die unzerstörbare Beziehung Gottes zu seinem Volk beschrieben. Im Bild einer Stadt oder eines Heiligtums. Ja, es gibt noch ein anderes Gebiet von Problemen, die bei manchen die Vorfreude auf die Vollendung oder darauf, dass Jesus wiederkommt, trüben. Das ist die Vorstellung davon, dass das, was wir hier als schön und erstrebenswert empfinden, dann aufhört. Also manche haben ein Riesenproblem damit, was Jesus da gesagt hat. Da haben sie ihn gefragt, wie wird denn das sein nach der Auferstehung, wenn eine Frau in diesem Leben 7-mal verheiratet war, mit 7 Brüdern. Also wessen Frau wird sie dann sein nach der Auferstehung? Da sagt Jesus, das spielt keine Rolle mehr, weil da wird nicht mehr geheiratet. Also irgendwie bestimmte Beziehungen, die wir hier für äußerst wertvoll erachten, hören dann auf. Scheint traurig zu sein. Und es ist auch nicht einfach zu verstehen, ja, wie kann das trotzdem ein Grund zur Freude sein, wenn bestimmte Dinge, die wir hier als schön empfinden, dann aufhören. Das kann offensichtlich nur so geschehen, dass das, was hier schon wertvoll und Gott wohlgefällig ist, in etwas Höherem aufgehoben wird. Da geht also nichts verloren, sondern wird nur in etwas noch Höheres überführt. Und das kann uns ein bisschen helfen, hier im Blick auf die Beziehungen, die wir zu bestimmten Menschen hier haben, Eheleute, Eltern, Kinder, dass wir die in rechter Weise gewichten. Ne? Also es ist zum Beispiel falsch, wenn eine alte Witwe im Blick auf ihren Tod, also sie steht im Glauben, ihr Mann ist im Glauben verstorben, also dass sie die Begegnung mit ihrem Mann dann, ich sag mal, zur Hauptfreude macht, dass sie in den Himmel kommt, das wäre falsch. Also die Hauptfreude im Blick auf das ewige Leben, das ist die Vereinigung mit dem dreieinigen Gott, mit Christus. Das wäre ein Fehler, diese Beziehung hier auf der Erde zu hoch zu gewichten. Meines Erachtens gibt es aber auch den anderen Fehler, also das, was hier wertvoll war an Beziehungen, ich sag's mal, einfach in die Mülltonne zu werfen. Sie wird dort ihrem Mann, wenn er im Glauben verstorben ist, wieder begegnen. Zwar nicht im Rahmen der Ehe, aber es wird das, was sie vorher hier gehabt haben, als eheliche Beziehung, das bleibt in der Erinnerung erhalten. Also in Ewigkeit wird es so bleiben, dass die beiden wissen werden, wir waren hier die beiden Eheleute. Ja, das ist nicht so, wenn wir von den Toten auferwecken, dass wir dann so einer Armee von Erlösten begegnen, also ein paar Millionen Erlöste, und die sehen alle gleich aus. Und zu allen haben wir haargenau dieselbe Beziehung, weil nichts, was hier mal gewesen ist, noch eine Rolle spielen würde. Väter werden ihren Söhnen begegnen, wenn sie beide im Glauben gestorben sind. Und in gewisser Weise wird es in Ewigkeit so sein, das wird der Vater sein und sein Sohn. Es wird natürlich die Bedeutung, die es hier gehabt hat, ne, die wird wahrscheinlich etwas eingeschränkt, aber sie wird nie verloren gehen. Alles, was hier vor Gott Wert hat, wird Gott erhalten und in etwas Höherem aufgehen lassen. Also wir hatten jetzt als Schriftlesung Jesaja 65, meines Erachtens auch da vieles symbolisch und vieles auch im Bild oder in der Sprache des alten Bundes beschrieben. Meines Erachtens geht es da aber nicht um irgendein tausendjähriges Reich, sondern es geht in Jesaja 65 um das endgültige Friedensreich, das Gott im Alten Testament an vielen Stellen voraussagt. Und was diese alttestamentlichen Visionen im Blick auf die Zukunft anbetrifft, das ist auf der einen Seite, die sind konkret. Ne? Nicht nur ein neuer Himmel, neue Erde. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass ähnlich wie es mit der Auferstehung von den Toten ist, wo ein alter Leib in einen neuen Leib überführt wird, wird es auch ähnlich sein mit der alten Erde und der neuen Erde. Wenn Christus wiederkommt, wird die alte Erde in gewisser Weise überführt werden in eine neue Erde, eine neue Schöpfung. Jetzt werde ich mich nicht darüber auslassen, wird die rund sein? Es wird eine Schöpfung sein. Ich nehme an, es wird sowas wie Schwerkraft geben. Ich meine, wir haben auch Leiber. Es wird weiterhin sowas geben wie einen Zeitbegriff. Aber nicht mehr so, der so mit Vergänglichkeit behaftet ist wie hier. Aber es wird eine sinnvolle Abfolge von Handlungen geben. Ne? Es wird ja etwas wie Geschichte geben auf der neuen Erde. Wir werden reich ausgestattet werden mit Gott, von Gott mit den verschiedensten Gaben. Also Kraft, Verstand, Fähigkeit zu lieben. Und die neue Erde wird ein Riesenschauplatz sein, wo wir die Gaben Gottes anwenden können. Ähnlich wie hier. Jetzt haben wir Jesaja 65 gelesen, da gibt's eine Mitwelt an Tieren. Das nehme ich zum Beispiel nicht symbolisch. Ich nehme an, es wird auf der neuen Erde Mitgeschöpfe geben. Paulus sagt in Römer 8, die jetzige Mitwelt, die sehnt sich auch danach, dass die leibliche Auferstehung von den Toten kommt. Warum? Ja, weil sie wissen, sie erfährt dann auch eine Verwandlung. Ja, also neue Erde, nicht nur neue Himmel, neue Erde, die wird es geben. Wo wir ja, in einem neuen Leib Gott dienen werden. Jetzt weiß ich nicht, wie wir da aussehen werden, also wie alt. Also ob jeder dann auf das Aussehen von 30 Jahren eingenordet wird. Also jemand, der hier mit 90 stirbt, alt und gebrechlich, der wird natürlich, ja, der wird wohl jünger aussehen. Er wird nicht so aussehen, also er wird nicht gebrechlich von den Toten auferweckt. Oder wie es mit Kindern ist, ne? Ob die dann erstmal als Kinder auferweckt werden und dann noch heranwachsen, bis sie dann so ein optimales Erwachsenenalter erreicht haben, wo sie voll ausgebildet sind mit ihren Gaben, spielt auch keine Rolle. Paulus betont im Blick auf die Thessalonicher, dass Gott eine unwiderstehliche Macht hat, das hervorzubringen, was er sich vorgenommen hat. Wenn also jemand verstorben ist vor der Wiederkunft von Jesus, ist das für Gott kein Problem. Ne, Paulus betont hier, da gibt es dann einen lauten Befehlsruf Gottes, da gibt es den Ruf eines obersten Engels und da gibt es den Schall der Trompete Gottes. Alles drei zeigt die unwiderstehliche Kraft Gottes an, mit der er seinen Willen vollendet. Die Toten werden aus den Gräbern geholt. Und das ist dann die Betonung, die Paulus macht. Ihr braucht euch nicht keine Sorgen zu machen um die verstorbenen Christen. Die werden, wenn Jesus wiederkommt, als Erste mit ihm vereint werden. Und dann ihr, die ihr dann verwandelt werdet. Vers 17 schreibt Paulus, dann werden wir, die wir noch am Leben sind, wenn der Herr kommt, mit ihnen zusammen in Wolken emporgehoben, um den Herrn in der Luft zu empfangen. Und dann werden wir alle für immer mit ihm vereint sein. Ermutigt euch gegenseitig mit diesen Worten. Das ist die Hauptanwendung, die Paulus hier hat am Ende, Vers 18. Ermutigt euch gegenseitig mit diesen Worten. Also Paulus will, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie es wohl sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Also nicht, dass wir in Spekulationen verfallen, aber dass wir uns die Vorfreude mit manchen konkreten Fakten wachhalten. Damit wir eine Vorfreude haben können, brauchen wir gewisse Anhaltspunkte. Wenn ich überhaupt gar keine Vorstellungen von etwas habe, kann ich mich nicht darauf in Vorfreude einstellen. Ja, das, was Paulus hier beschreibt, also wenn Jesus wiederkommt, dann erscheint so eine Herrlichkeitswolke, wie sie im Alten Testament auch immer wieder erscheint, wenn Gott in seiner Herrlichkeit kommt. Und wir werden den Herrn in der Luft empfangen. Hintergrund ist wahrscheinlich ist eine gewisse bildliche Redeweise. Also damals im Römischen Reich war es so, wenn der Kaiser sich angekündigt hatte, zum Beispiel so eine Stadt wie Thessaloniki zu besuchen, dann war es üblich, dass die Stadt Thessaloniki dann eine Gesandtschaft vorausschickte, um den Kaiser schon vor der Stadt zu empfangen und ihn dann in einem feierlichen Triumphzug in die Stadt hineinzuführen. Und das ist wahrscheinlich auch hier gemeint, also die verstorbenen Christen werden Christus entgegengerückt und sie werden ihn dann wie den höchsten König empfangen. Und dann gehen die Ausleger auseinander, die einen behaupten, dann geht's ab in den Himmel, weg von der Erde. Ich denke, es geht zurück zur Erde. Also wir werden Christus entgegenentrückt, um dann mit ihm zusammen die Herrschaft über diese Erde einzunehmen. Dann werden wir alle für immer mit ihm vereint sein. Und das ist das Herzstück des ewigen Lebens. Mit Jesus vereint sein. Jesus sagt es selber in Johannes 17, Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und erkennen heißt so viel wie, dass sie wissen, wer du bist, dass sie genügend darüber wissen, wie Gott sich in Jesus offenbart hat, dass sie sich das immer wieder vor Augen führen, aber dass sie tatsächlich in eine echte Gemeinschaft mit Christus kommen, auf der Grundlage seiner Offenbarung. Ne, also, ich gehe mal davon aus, jeder von euch hat es schon erfahren, wie schön das ist, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Also da gibt es auch Auf und Ab, aber ich denke, jeder von euch wird es schon erfahren haben. Und wenn es nur für kurze Zeit ist, das ist das Größte, was es gibt. Diesen menschgewordenen Sohn Gottes im Glauben zu empfangen und durch seinen Geist mit ihm vereint zu werden. Das ist das Größte, was es gibt. Zum Beispiel, wenn man beten kann und weiß, er hört es. Und wenn man auch weiß, ich bete jetzt so, wie es ihm gefällt. Haltet das in Erinnerung und haltet euch vor Augen, wenn Jesus kommt und ihr mit ihm vereint werdet, dann wird das verewigt und nochmal gesteigert. Der zweite Punkt. Ermutigt euch gegenseitig, im Glauben und in der Liebe zu leben. Paulus schreibt ja an eine Gemeinde, die Thessalonicher, die standen unter Druck, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Und die wussten jetzt auch nicht, wie lange dauert das noch, bis Jesus wiederkommt. Kapitel 5, Vers 1. Was aber die Frage danach betrifft, wann diese Ereignisse eintreffen, also die Ereignisse, wenn Jesus wiederkommt, habt ihr es nicht nötig, Brüder und Schwestern, dass euch darüber geschrieben wird? Ihr wisst ja ganz genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Die Leute sagen zwar, es herrscht Friede und Sicherheit. Doch während sie sich so sicher wähnen, wird das Verderben plötzlich und unerwartet über sie hereinbrechen, wie Wehen über eine schwangere Frau. Sie werden dem Verderben auf keinen Fall entrinnen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht in der Finsternis, und so wird der Tag des Herrn euch nicht wie ein Dieb überraschen. Vers 5. Ihr alle gehört zum Licht, zum hellen Tag. Wir gehören nicht zur Nacht, zur Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen, wie es die Leute tun, sondern lasst uns wach und nüchtern sein. Wer schläft, der tut es nachts, und wer sich betrinkt, tut es nachts. Also es ist bemerkenswert, wie ähnlich sich das, was Paulus hier sagt, anhört, wie das, was Jesus in der Endzeitrede gesagt hat über seine Wiederkunft. Also es ist, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das hat Paulus wahrscheinlich von Jesus, also durch Überlieferung, die von Jesus herkommt. Ja, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Was heißt das? Das heißt, der Tag des Herrn kann nicht vorausberechnet werden, er kann auch nicht im Voraus geahnt werden oder zeitlich eingeschränkt werden, wann er wiederkommt. Es gab ja 1948, ne, gab es die Staatsgründung Israels. Manche verbinden damit ja ein heilsgeschichtliches Ereignis, und dann hat man natürlich gesehen, bei der Staatsgründung Israels, da kam es nicht zu einer Umkehr der Juden. Man hat schon irgendwie gesehen, ja, also im Alten Testament ist schon irgendwie eine Umkehr, von einer Umkehr des Volkes Gottes in der Endzeit die Rede. Also ich gehe jetzt mal davon aus, es gibt noch sowas wie eine Massenbekehrung von Juden, ne, in Verbindung mit der Wiederkunft von Jesus. Wird unterschiedlich gesehen, ist auch in Ordnung. Wenn der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, heißt es so viel wie: der Tag ist ein normaler Tag. Der Tag, an dem Jesus wiederkommt, ist für die meisten Menschen ein Alltag. Das heißt, sie werden sich an diesem Tag so verhalten, wie sie sich gewöhnlich in ihrem Alltag verhalten. Das ist die Folge davon, dass dieser Tag nicht vorausberechnet oder vorausgeahnt werden kann. Und daraus folgt eben die Anwendung, ganz natürlich: statt dass du dir versuchst, diesen Tag auszurechnen, mach dir lieber darüber Gedanken, wie lebst du heute? Was sind die Kennzeichen deines Alltags? Und dann brauchst du dir keine Gedanken zu machen weiter, wann Jesus wiederkommt. Wenn du im Alltag im Glauben mit ihm verbunden bist, ist es eigentlich egal, wann Jesus wiederkommt. Und dann ist es auch egal, ob du vorher stirbst oder noch lebst, wenn er wiederkommt. Und die Hauptanwendung, die Paulus daraus zieht, ist dann, also er benutzt dann das Bild von Finsternis und Licht. Finsternis steht für den Machtbereich der alten Schöpfung. Die alte Schöpfung, das ist die Welt, wie wir sie jetzt erleben. Also das ist die Welt, wie sie seit dem Sündenfall besteht. Eine Welt, in der Menschen leben, auch viel Güte Gottes erfahren, wo sie aber zeitlich sterben werden. Wo feststeht, wenn sie in diesem Leben Christus nicht kennenlernen, dann ernten sie den ewigen Tod, die ewige Verdammnis. Es ist die alte Schöpfung, in der die Sünde herrscht und wo auch Christen immer wieder an sich erfahren, dass sie nicht frei sind von Sünde. Wo sie aber auch wissen, sie finden immer wieder Vergebung bei Jesus. Das ist also die alte Schöpfung. Im Bild des Lichts veranschaulicht Paulus dann die neue Schöpfung. Oder die alte Schöpfung ist Nacht, neue Schöpfung ist Tag. So, und dann sagt Paulus in Vers 8: Lasst uns hingegen, weil wir zum Tag gehören, nüchtern sein, nämlich als Brustpanzer den Glauben und die Liebe und als Helm die Hoffnung auf die endgültige Rettung anziehen. Es ist also ein Kampf zwischen der Nacht und dem Tag, und wir stehen mittendrin. Deswegen diese Bilder aus dem Militär. Soldaten wissen, es wird gekämpft. Brustpanzer und Helm. Bemerkenswert ist jetzt, woraus diese Kriegsmaterialien bestehen: Glaube, Liebe, Hoffnung. Christen kämpfen vor allen Dingen darum, dass sie Glaube, Liebe, Hoffnung haben. Also sie ringen darum, dass sie dem Jesus, dem sie einmal ihr Leben anvertraut haben, dass sie bei ihm bleiben. Sie wissen wohl, dass sie bei ihm bleiben, das ist eine Gabe Gottes, genauso wie der Glaube am Anfang. Das ist Gottes gnädige Gabe, aber sie wissen auch, dass Gott sie auffordert, daran zu bleiben. Also die Aufforderung Gottes ist ein Mittel dazu, dass sie bei ihm bleiben. Die Hoffnung, besteht vor allem in der Vorfreude auf die Vollendung. Und die Vorfreude heißt so viel, nicht zu viel, nicht zu wenig. Also zu viel würde ich, damit meine ich eine gewisse Schwärmerei, also wo man richtig heiß läuft und dann schier durchdreht und nicht mehr also in der Realität bleibt, sich vor Problemen flüchtet und dergleichen. Das ist mit der Vorfreude nicht gemeint, sondern es ist eine Vorfreude mitten im Leben und mitten in den Dingen, in die Gott uns hineingestellt hat. Und Vorfreude verbunden damit, auch die Verantwortung wahrzunehmen, die man hat. Und als drittes dann die Liebe. Also wir sind dazu berufen, darum zu kämpfen, dass wir lieben können, dass wir andere lieben. Das wiederum ist eine Gabe Gottes. Es gibt keine Aufforderung, die häufiger an Christen ergeht im Neuen Testament, als die, dass wir Gott und den Nächsten lieben sollen. Das hat insofern auch, also die Liebe zum Mitmenschen hat insofern auch eine Bedeutung, dass wir, wenn wir von Endzeit reden, dass wir nicht so dass wir nicht den Fehler begehen, uns vor der Welt zurückzuziehen in einer falschen Weise, so nach dem Motto, ja, es ist Endzeit, es lohnt nicht mehr. Es ist seit 2000 Jahren Endzeit, ne? Und seit 2000 Jahren wird Evangelium verkündet, weil es sich lohnt. Eine Endzeit heißt im Kern, so sehe ich das, Gutes und Böses wächst zusammen, bis Jesus wiederkommt. Das ist für uns schwierig zu verstehen, wie beides auf einmal wachsen kann. Es ist aber so. Siehe das Gleichnis von dem Unkraut im Weizen. Da sagt Jesus, ihr braucht nicht vorher, also ihr sollt das Unkraut nicht rausreißen. Lasst beides wachsen und am Ende ist Gericht. Der Weizen wächst, bis Jesus wiederkommt. Lass so viel Unkraut dazwischen sein, wie will. Paulus schreibt Vers 9, denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, sein Zorngericht zu erleiden, sondern dazu, durch Jesus Christus, unseren Herrn, die Rettung zu erlangen. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir mit ihm leben, ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch leben oder schon verstorben sind. Ermutigt einander also und baut euch gegenseitig im Glauben auf, wie ihr ja bereits tut. Am Ende wieder die Hauptaussage von Paulus, die Aufforderung. Ermutigt einander, baut euch gegenseitig im Glauben auf, wie ihr ja bereits tut. Und ich gehe davon aus, das, was Paulus hier fordert, das geschieht auch schon hier, bei euch in der Gemeinde. Ihr tut es bereits. Und was hier drin steckt, ist, macht damit weiter und lasst es mehr werden. Ne? Also im gesunden Sinne, ohne heiß zu laufen, fördert euch gegenseitig in der Vorfreude auf die Wiederkunft von Jesus. Und dazu hilft es, dass ihr euch immer wieder vor Augen führt, wen ihr da eigentlich habt mit Jesus. Ne? Das ist jetzt Advent, Weihnachten. Jesus ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Er ist die grandioseste Persönlichkeit des Universums. Also in Verbindung mit dem dreieinigen Gott. Jesus sagt uns zu, wenn wir von den Toten leiblich auferweckt werden, dann werden wir so sein wie er. Und zwar bezüglich der menschlichen Natur. Jesus hat ja jetzt auch noch eine menschliche Natur. Ne? Der hat eine ewige menschliche Natur angenommen, als er Mensch geworden ist. Und wir kriegen dann eine Natur, eine menschliche neue Natur, die seiner menschlichen Natur mit der identisch ist. Und ich finde das grandios. Also wir werden in einem Ausmaß Gemeinschaft mit ihm haben können, wie wir uns das jetzt nur im Ansatz vorstellen können. Und zwar in Ewigkeit. Und dieser selbe Jesus, der beseelt euch schon durch seinen Geist und durch das Evangelium, dass ihr euch danach sehnt, ihm schon in diesem Leben immer ähnlicher zu werden. Wohl wissend, das erreichen wir nicht, aber es ist, solange wir hier leben, immer ein Prozess der Veränderung. Und das bringt Paulus an einer Stelle besonders schön zum Ausdruck im Philipperbrief. Damit schließe ich Philipper 3, Verse 12 bis 14. Da schreibt Paulus, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Amen.
Das sind nun die 55 Lobpreise an Jesus.